Was meint er? Alle Fragen habe ich schon erlebt. Alle. Und noch viel verrücktere. Bei gläubigen Menschen, ernsthaft gläubigen Menschen. Die erste Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. Ich weiß noch eine Frau, die hat mir sie über Jahre immer wieder mal, alle paar Jahre kam sie. Hey, wie ist es mit dem Lotto spielen? Ich habe nicht gesagt, darfst du nicht oder darfst du? Ich habe gesagt, musst du wissen. Immer schön, nicht selber, heißt der Pastor hat gesagt. Ja. Ich hätte auch sagen können, du darfst spielen und 10% gibst du dann mir vom Gewinn. Sie hat selber gesagt, sie hat oft gebetet, Herr Jesus, ich spiele Lotto und wenn ich gewinne, am besten eine hohe Summe, wäre ich auch bereit, 10% die Gemeinde zu geben. Ich bin echt bereit dafür. So für eine Million, ich bin echt bereit, 10% zu spenden, bin echt bereit. Und deswegen spiele ich jetzt Lotto. Ja. Und die hat übrigens bis heute weder was gewonnen, er geht es finanziell schlecht. Eigentlich ist sie richtig schlecht drauf, die Person. Die dachte halt, über so einen Lottogewinn ja, ist die Lösung. Und dann betet man viel und dann muss ja Gott, ja. Aber bisher hat das Gebet nicht viel gewirkt. Ich glaube, sie hat überhaupt noch nichts gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie noch spielt. Vielleicht hat sie mal zusammengezählt, wie viel sie schon ausgegeben hat fürs Lottospielen. Ja, irgendwann ist es so viel wie 6 Richtige. Nee, nicht ganz, aber... Ja. Also, das sind viele Fragen, die kommen. Und wir haben heute dieses Thema, die Anziehungen der Welt. Und es heißt hier, es sollen ihren Glanz verlieren. Irgendwie muss uns das weniger wert sein. Es sollte wichtiger sein, Zeit mit Gott zu verbringen, wie Zeit mit dem Computer, Zeit mit Gott zu verbringen, wie irgendwelche... Es müsste eigentlich so sein, das wissen wir auch. Aber ich möchte nicht immer sagen, und ich hoffe, dass auch niemand in so einer Kirche oder Gemeinde ist oder so aufgewachsen ist. Ein bisschen bin ich so aufgewachsen, aber das war nicht böse gemeint. Ich wusste als Kind immer, was ich nicht darf. So bin ich aufgewachsen. Nicht in den Verein, nicht ins Kino, keine Freundin bis 18 und wenn, dann gleich heiraten. Kein Alkohol, kein Drogen sowieso. Nicht auf irgendein Feste oder so, nicht zum Fußball. So bin ich aufgewachsen. Gläubige Menschen haben es gut gemeint. War nicht böse oder so. Aber wenn du immer nur weißt, was du nicht darfst, was du nicht sollst und du fühlst dich immer zu schlecht, zu heilig, zu wenig hingegeben, zu sündig, dann fühlst du dich belastet. Und bei Jesus war es so, wenn Menschen mit ihm in Kontakt waren, wurden sie entlastet, nicht belastet. Jeder, der zu uns in die Gemeinde kommt, müsste entlastet werden, wenn er nach dem Gottesdienst nach Hause geht. BLT, Basislagertage 26, wenn die irgendwann zu Ende sind, Montag, Dienstag, ja, irgendwann ist Schluss, dann solltest du entlastet nach Hause gehen und nicht sagen, boah, Vollbelastung bekommen. Nee, Entlastung. Also, die Bibel sagt ja, kennt ihr sicher einen der berühmtesten Stellen aus Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt gibt es aber auch Stellen, habt nicht lieb die Welt. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Was denn jetzt? Sollen wir die Welt lieben oder sollen wir sie hassen? Sollen wir sie nicht lieben? Es geht sogar wörtlich irgendwo, wer nicht die Welt hasst. Aber hier steht doch, Gott hat sie geliebt. Warum soll ich sie hassen, wenn Gott sie liebt? Und das ist wichtig, das aufzulösen. Da haben wir auch mit solchen Fragen immer weniger Probleme. Darum ist die entscheidende Geschichte hier, was ist mit Welt gemeint und was nicht? Wir leben ja in dieser Welt. Können wir auch nichts ändern. Jeder von uns weiß seinen Geburtstag, niemand weiß seinen Todestag. Mein Vater ist vor 3,5 Wochen verstorben. Wie gesagt, gläubig und super, wir werden uns wiedersehen in der Ewigkeit und so. Aber sein Leben die letzten 1,5 Jahre war ganz schlimm, war nicht schön. Pflegegrad 5, wenn jemand das was sagt. Es gibt nur bis 5. Er konnte nichts mehr, nichts. Was ist mit, wir leben in dieser Welt und irgendwann sterben wir und verlassen die wieder. Manche früher, manche später. Ich wünsche dir, dass du 120 wirst von mir aus. Aber wahrscheinlich schaffen das nicht viele von uns. Und ich habe ja gestern einen Tipp gegeben, wie man sein Leben verkürzen kann. Wisst ihr noch die 2 todsicheren Tipps? Viel Rauchen, viel Alkohol, dann schafft man es. Ja. Also wie kann ich das verstehen? Welt ist einmal die gesamte Menschheit. Und da greift Johannes 3, Vers 16. Die Menschen, die es gibt, 8,3 Milliarden Menschen haben wir gerade, ist relativ viel. Vor 100 Jahren, vor 200 Jahren waren das nicht wesentlich weniger. Ich glaube, 1900 gab es 1,1 Milliarden. Es hat sich unglaublich exponentiell entwickelt, das Bevölkerungswachstum der Welt. Also Welt ist die gesamte Menschheit. Und dann gibt es aber auch Welt, die von Gott gemachte Erde. Die Schöpfung, haben wir jetzt so oft Glory, oder die Schöpfung. Glory, glory, hell. Kennt ihr das Lied? Wo man sich freut über die Schöpfung, wo man wandern durch die Wälder und die Berge und die Seen und Mensch, super. Und ja, die ganze Welt in seiner Hand, oder? Kinderstunde, all diese Dinge. Das ist also das, was Gott gut findet, was er geschaffen hat, wo er Liebe, alles super, ja. Aber dann gibt es eben noch die anderen Texte. Und das ist gemeint, das gottlose, sündige System, in dem wir leben als Christen, mit dem wir ständig konfrontiert werden. Egal, wo wir sind, auch wenn du irgendwo alleine im Wald lebst, da ist ja nichts Böses. Und trotzdem ist eine gefallene Schöpfung. Der Borkenkäfer oder was auch immer. Irgendwie gehen auch Dinge kaputt. Die Erde ist am Kaputtgehen. Die Tiere machen die Welt nicht kaputt, die Pflanzen auch nicht. Die Menschen wären in der Lage, mit einem Knopfdruck die Welt zu zerstören. Mit einem Knopfdruck. Schon krass, die Krone der Schöpfung. Also diese Punkte. Ja, was ist weltlich? Was ist denn weltlich? Ja. Spurgeon hat viel geraucht, und war der Fürst der Prediger. Also für alle Verkündiger, das ist unser Vorbild. Oder wie? Helmut Schmidt, der alte Bundeskanzler, wurde ganz alt, hat viel geraucht. Wenn du alt werden, Nee, das sind doch keine, das sind keine Regeln, das sind Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Und ich glaube, es war auch Spurgeon, der hat ja da in aus einer alten Zeit da gepredigt und so. Also so predigen kannst du heute nicht mehr machen, da kommt keiner mehr. Aber damals war es eben so. Damals war das so. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Und da ist einer eingeschlafen in seinen Predigten. Das habe ich ja selten erlebt, dass jemand bei mir einschläft. Ja, dann schläft er ein, der Typ. Und Spurgeon sieht das. Wie heißt du? Lina. Die ist hellwach, erste Reihe, top. Immer die ganz Aufmerksamen, die wirklich was lernen wollen, die wirklich verändert werden wollen, die sitzen vorne. Nee, stimmt leider nicht. Ja. Die können auch ganz hinten sitzen. Das habe ich erlebt an Hochschulen. Da waren Studenten, die haben so sind sie da gesessen, an der Hochschule. Haben mehr gewusst, wie die vorne saßen. Also mir ist egal, ob du vorne, hinten sitzt, Augen auf hast, kannst auch hinliegen. Mir ist egal. Ja, das heißt nichts. Auf jeden Fall, Spurgeon Prediger, schläft da einer ein und fängt an zu schnarchen. Stell dir das mal vor, im Gottesdienst schnarcht dein Bruder, Bruder Erwin, Schwester Lydia schnarcht. Wahnsinn, ja. Und dann geht der Prediger, das Spurgeon, hin, direkt neben diesen Mann. Da gab es ja keine Headset und nichts, die guten alten Zeiten. Und dann brüllt er diesen Mann an, der schnarcht, im Gottesdienst. Es brennt! Und er schreckt auf, ja. Völlig entsetzt. Und Spurgeon steht neben und sagt, nicht in deinem Herzen. Der ist nie wieder eingeschlafen, der Bruder. Nie wieder. Also was machen wir mit diesen Dingen? Wie gehen wir damit um? Galater 5 hilft uns weiter. Die Bibel hat nicht auf jede Frage eine Antwort. Ich weiß nicht, ob das jemand bisher geglaubt hat. Bitte, sag das nicht. Die Bibel hat auf alles eine Antwort. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Ich warte extra kurz. Vielleicht denkt jemand, sag mal, spinnt der? Da groß entschieden, dann sagt er sowas. Ja, es stimmt wirklich. Die Bibel hat nicht auf alles eine Antwort. Unser Sohn David, der braucht eine feste Spange. Und meine Frau und ich haben dann die ganze Bibel durchgelesen, wegen der festen Spange. Wie sollen wir das machen? Stand nichts drin. Was soll denn das? Natürlich steht nichts über feste Spange in der Bibel. Über Autofahren auch nicht, über Handys. Aber was soll denn das? Über viele steht nichts in der Bibel. Die Bibel ist doch ein Glaubensdokument. Die Bibel gibt Antwort über die wichtigsten Fragen des Lebens. Und das ist nicht die feste Spange. Und nicht Handy und Auto. Sondern woher komme ich, wohin gehe ich, Erlösung Jesu am Kreuz. Das ist ein Glaubensdokument. Und die Bibel hat immer Antworten auf existenzielle, geistliche Fragen. Wenn dein Auto kaputt ist mit dem Vergaser, nützt dir doch die Bibel nichts. Was ist denn das? Ja, wenn ich zum Zahnarzt gehe, da will ich doch nicht, dass der die Bibel aufschlägt. Oh, gucken wir mal, oh, ich leg nur da. Ah, wir beten auch nicht zusammen. Was soll denn das? Zahnmedizin, der kennt sich aus, hat mit der Bibel nichts zu tun. Aber für die Glaubensfragen, für existenzielle Fragen, und das ist eine wichtige Frage für uns heute, eine geistliche Themen. Galater 5 steht folgendes, Geschwister, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen bei diesen Fragen, zur Freiheit berufen, aber doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das mit der Liebe wird immer wieder mal auftauchen in den Tagen, war auch schon ein paar Mal dabei, da werde ich auch, glaube heute oder morgen irgendwas sagen über die konzentrischen Kreise der Liebe Gottes. Denn das ganze Gesetz, also AT, Tanach, Propheten und so weiter, Altes Testament, 39 Bücher, ist in einem einzigen Wort oder Satz zusammengefasst. Satz. Nämlich in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn du das umsetzt hier, hat gestern auch jemand gesagt, wenn du das umsetzt hier, hast du das gesamte Gesetz erfüllt. Wahnsinn. Das ist der Weg. Freiheit bedeutet Verantwortung. Freiheit heißt, meine Freiheit endet, wo deine beginnt. Und wenn ich die überschreite, wenn ich deine Freiheit überschreite mit meiner, dann wird es gefährlich. Und wenn du deine überschreitest mit über meine, wird es auch gefährlich. Deswegen lehrt die Bibel Rücksichtnahme. Das ist sowas Gutes, wenn man so Gruppen hat, so Freizeiten, Rücksicht nehmen aufeinander. Bei den Spielen, beim Essen, beim Anstehen, egal, aber Rücksichtnahme. Meine Freiheit endet bei der Freiheit des anderen. Freiheit heißt zum einen, ich bin frei, Dinge zu tun. Ich bin frei, so war diese Leute damals, an den FKK-Strand zu gehen und Lobpreis zu machen, obwohl ich nichts anhabe. Das ist schon, weiß ich nicht, wer von euch da dabei wäre. Also ich wäre jetzt da, glaube eher nicht dabei. Es wäre jetzt eher nicht so mein Bereich. Ja, Freiheit. Gemischte Sauna, da geht's los. Das sind die Fragen. Jemand hat gesagt, er würde gerne in die gemischte Sauna gehen. Sag ich, ja, und jetzt? Na, geh halt, wenn du willst. Kannst doch machen. Ja, zum Missionieren, sage ich, ja, klar. Klar, zum Missionieren willst du in die gemischte Sauna. Ja, in die gleiche, also in Männersauna, das war ein Mann. In die Männersauna möchte er nicht gehen. Sag ich, wieso? Ja, wegen Homosexualität. Ach so, das hätte ich auch gesagt. Guter Trick, ja, sehr gut. Hm, stimmt eigentlich. Ja, das sind also Fragen, wo wir heute haben. Was machen wir? Und da einen Weg zu finden. Da einen Weg zu finden. Jesus war ohne Sünde. Hatte er Kontakt mit Sündern? Hat Jesus Kontakt mit Sündern? Ja, na klar. Er war rein und war mit Unreinen zusammen. Das muss man aber erst mal können. Manchmal gilt für uns Psalm 1, oder? Wohl dem, der nicht wandelt auf dem Rad und nicht sitzt, wo die Spürt. Manchmal ist es besser, nicht dahin zu gehen, wo diese Leute sind, weil es uns ansteckt. Wenn du aber natürlich so stark, so reif, so frei, so fortgeschritten im Glauben bist, dass dir das nichts ausmacht, ist doch gut. Zwei junge Männer, ich weiß nicht, ob jemand von euch da auch dazu zählt, die hatten mir gesagt, sie hätten eine Berufung von Gott empfangen, eine Berufung für die Strandmission. Sag ich, für was? Für die Strandmission. Missionieren am Strand. So mit Badeshorts, Frisbee-Scheibe und so, wo Jesus draufsteht. Sag ich, okay. Und da habe ich so rausgehört, dass die, glaube ich, andere Motive hatten. Da habe ich gesagt, ich gebe euch zwei Sonnenbrillen, durch die man nicht durchgucken kann. Mal gucken, ob ihr dann immer noch missioniert am Strand. Was ist denn das? Immer so Ideen. Bist du wirklich in der Lage? Ist das, Freiheit heißt wirklich, ich kann Dinge, ich bin Dinge, hier Dinge zu lassen, ich lasse es einfach, ich höre auf mit dem, oder ich bin bereit, Dinge zu tun. Das ist eben das. Wenn der eine hat die Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen und das stört ihn überhaupt nicht, das war Paulus. Und anderer sagt, das kann nicht wahr sein. Ich verunreinige mich doch damit. Und da aufeinander Rücksicht zu nehmen und zu gucken, Mensch, ich für mich geht das noch. Aber für den anderen ist es echt ein Problem. Und dann versuche ich, einen Schritt zurückzugehen. Ja, das ist so ein bisschen dieser Weg. Eine gesunde Freiheit. Ja, das sind dann so Lösungen, zu gucken, was ist der Geist, der mich da führt. Im Galaterbrief gibt es einige dieser Themen. Das lag daran, dass nämlich die Galater das Problem hatten, dass sie so ein bisschen in das AT, in die Zeit des Gesetzes so zurückfallen wollten und Beschneidung und irgendwelche Vorschriften. Gesetzlichkeit. Gesetz ist nicht das Problem, aber Gesetzlichkeit. Aha, sehr gut. Rahel, 600 Sekunden, wir zählen jetzt rückwärts. Genau. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das sind so Sätze, wo Paulus gesagt hat, Leute, überlegt mal, was das bedeutet. Macht mal euch Gedanken, wenn ihr nachts aufwacht oder wenn ihr mal Zeit habt, in der Halbzeitpause oder so, Fußballspiel, nutzt doch mal diese Zeit, um euch mal solche Gedanken, was könnte das bedeuten? Was heißt das praktisch? Im Geist zu, also im Heiligen Geist, ist ja klar, zu wandeln, nach ihm zu gehen. In der Apostelgeschichte heißt es mal, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen Folgendes. Also wenn es ein Mitarbeiter gewesen, wie wenn die mit dem so in Kontakt wären, oder der Heilige Geist sprach und so, sondert mir aus. Und ihr wisst ja, Jesus, er ist nicht hier heute. Ich mache immer so Pausen, damit du sagen kannst, mal, was redet der da? Aber wenn er das sagt, vielleicht ist was dran. Was will ich damit sagen? Jesus ist, weißt du, wo Jesus jetzt gerade ist? Wo ist er? Wo ist er? Nicht hier, wo ist er? Zu Rechten Gottes des Vaters, natürlich. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist doch klar. Und Stephanus hat ihn gesehen, als er gesteinigt wurde. Ich sehe den Sohn Gottes zu Rechten. Das ist so. Dort ist er. Aber, jetzt zum Glück kommt das Aber, natürlich ist er hier durch seinen Geist. Durch den Geist ist Jesus hier. Und darum konnte Paulus sagen, Christus in mir, ja, ist jetzt unser Körper ein Tempel von Jesus oder ein Tempel des Heiligen Geistes? Genau, Tempel des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist in den Gläubigen. aber dadurch auch Christus in uns. Von daher passt es dann wieder. Von daher ist er natürlich auch da, aber durch seinen Geist. So. Und deswegen wandelt in diesem Geist. Andere Übersetzung sagt, was will ich jetzt damit sagen? Weil manchmal mal die alten Texte nicht immer so gut versteht, auch in der Bibelübersetzung und so. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Dann erkenne ich, Stopp. Also in mir drin ist ein Stopp. Da ist jetzt eine Grenze, das ist für mich kein Thema, Tabu, keine gute Sache. Aber dieses Gespür zu bekommen, geistliche Sensibilität zu erkennen, das geht, das geht, das geht auch noch, das geht auch noch, aber jetzt ist Stopp, weil da in mir einer ist. Paulus sagt, Fußballer unter euch, hier 4-3 oder wie war das? Ja, gestern Abend. Der Schiedsrichter pfeift ab, der Schiedsrichter sagt es aus, der Schiedsrichter sagt, ist faul, Hand, Elfer, was auch immer. Und die Bibel sagt, der Geist Gottes soll der Schiedsrichter sein in euren Herzen. Der pfeift ab, wenn der pfeift, und dann ist Stopp. Der pfeift einfach ab. Stopp. Und dann ist Stopp. Und wenn wir das aber nicht wissen, wenn wir gar kein Gespür haben, und da möchte ich euch ermutigen, das zu entwickeln, geistliche Sensibilität, dass das zwischen geistlich und fleischlich der Kampf tobt, ja, das ist in uns drin, auch in Bezug auf die Zukunft, und deswegen schließe ich ab mit zwei Lügen bezüglich der Zukunft. Da haben wir es ja nochmal, die will ich euch sagen, und ich kenne die wahrscheinlich auch. Also, die einen sagen, auch Christen übrigens, es geht alles in Bach runter. Kurz vorm Weltuntergang, ist hier fertig. Also ich warte jede Sekunde drauf, dass der wiederkommt, Dritter Weltkrieg bricht aus, hier ist alles Schluss. Das muss man mal den Schwangeren sagen, da haben die echt Freude dran. Muss man Leuten mit kleinen Kindern sowas erzählen. Aus meiner Sicht ist das völlig unverantwortlich. So zu predigen. Das nahe Ende, ständig ist fertig, Schluss, aus. Hast du schon Vorrat, bald Bombe, alles fertig hier. Ich verstehe gar nicht. Ich würde sowas nie sagen. Es sei denn, dass es echte Anzeichen gibt, die sehe ich aber nicht. Und dann gibt es die anderen, rosa-rote Brille. Leute, ist alles kein Problem. Hat man vor 2000 Jahren schon gedacht, der Herr kommt. Das geht noch ewig hier unten. Das ist doch alles kein Thema. Das kriegen die schon hin. Die Menschheit entwickelt sich einfach weiter. Wir gewöhnen uns an das. Kein Problem. So, das sind zwei Lügen. Glaub bitte keiner dieser Lügen. Ich glaube, dass es eine bessere Wahrheit gibt. Und die sieht so aus. Nämlich, ja, da gibt es Schwierigkeiten, die auf uns zukommen werden. Wir leben auch nicht in christlichen Kreisen mehr. Deutschland ist kein christliches Land mehr, bitte. Seid da realistisch. Da gibt es andere Länder. Wenn man Erweckung studiert, kommt man nicht nach Deutschland mehr. Geht man in andere Länder. Wenn man aber sehen will, wie Leute vom Glauben abfallen, wie die Kirchen immer leerer werden, wie Leute, die mit Kirchen nichts am Tun haben, immer mehr werden, da kommt man zu uns. Atheismus ist in Deutschland sehr verbreitet. Das war schon um andere Zeiten früher, aber momentan ist das so. Und gleichzeitig erwarten wir ihn. Wir erwarten ihn. Und so ende ich diesen ersten Teil mit einer Aussage, die habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten, egal wo ich war, immer wieder gesagt. Normalerweise sieht man denn nichts, ich sage es ohne dass man sieht, von dem da, also von diesem Jesus, der hat gesagt, ihr werdet hören von Kriegen, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Manchmal denke ich, dieser Vers ist aktueller denn je. Aktueller denn je. Und weil Jesus wusste, dass wir Menschen sind, die oft auch menschlich denken, manchmal zu menschlich, sagt er, passt auf, lasst euch nicht erschrecken. Ich lasse mich immer wieder erschrecken, immer wieder. Lasst euch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Aber es ist das Ende dieser Einheit. Und stehen wir nochmal auf zusammen, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und wage zu erinnern, dass für Christen natürlich immer ein Happy End ist. Gell, das ist schon klar. Herr Jesus, wir danken dir, dass wenn wir mit dir gehen, wenn wir eng mit dir verbunden sind, dass das das Wichtigste ist, was wir tun können. Egal, ob es um Fragen geht, darf ich das? Ist das verboten? Kann ich das machen? Ist es erlaubt? Ich muss in der Verbindung mit dir stehen, dass durch dich dein Heiliger Geist wie ein Schiedsrichter zeigt, ob das okay ist. Ein Bild gesprochen, ob wir weiterspielen können oder ob wir abgepfiffen werden. Stopp, Pause, das ist nicht gut. Danke, dass wir wissen, dass wenn wir mit dir gehen, ganz am Ende ein Happy End auf uns wartet. Wir werden bei dir sein, aber noch sind wir hier auf dieser Welt. Noch leben wir hier in diesen Umständen, die wir einfach haben, und werden auch mit diesen Lügen konfrontiert, die Menschen in der Welt, in den Medien auf uns einprasseln lassen oder auch manchmal in unseren Kreisen, wo manchmal Dinge gesagt werden, wo wir Angst bekommen, wo es komisch ist, wo wir nicht richtig wissen. Und da bitten wir dich um Unterscheidungsvermögen, um geistliche Sensibilität. Heiliger Geist, du lebst in uns. So steht's geschrieben. Und deswegen brauchen wir auch ein bisschen diesen Draht zu dir. Wandelt im Geist, lasst euch vom Heiligen Geist führen, haben wir gehört und gelesen. Wir bitten dich, Herr, dass wir geistig sensible Menschen werden. Auch jetzt, wenn wir so stille Zeit haben, wenn wir jetzt Möglichkeiten haben, mit dir in Verbindung zu treten, dann wollen wir das erkennen. Mit einem wachen, offen und lernbereiten Herzen. Amen. Amen.